Das ist natürlich das wichtigste Stichwort, glaube ich, wenn wir an unsere Kinder denken in den Kitas. Zitat aus der Pressemitteilung, aus dem Bericht. Durchschnittlich fehlen in jeder Kita mehr als 2 Fachkräfte. Häufig sind es sogar mehr. Das entspricht aktuell 125.000 fehlenden Fachkräfte im gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung. So einen Wert muss man sich erst mal sacken lassen. 125.000 fehlende Fachkräfte, das lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern, aber das zeigt, dass wir schon längere Zeit auf einen echten großen Missstand hin uns entwickeln. Zweites Stichwort von Herrn Teuber, wir müssen auch darauf achten, Arbeitsbedingungen, Gesundheiten der Mitarbeiter, auch dazu äußert sich dieser Bericht. Zweites Zitat, Personalmangel führt zu zusätzlichen Überstunden und einer zunehmenden Überlastung der vorhandenen Mitarbeiterinnen. Damit drohen weitere Personalausfälle. Und die Kinder haben das Nachsehen, weil Aktivitäten und Förderung eingeschränkt werden. Diese Zusammenhängungen verdeutlichen auch der neu geschaffene Kita-Belastungsindex. Der zeigt, dass 22% der erfassten Kindertageseinrichtungen stark mehrfach belastet sind. Also auch hier die Alarmglocken auf Rot. Und ein dritter Punkt, der wurde jetzt nicht explizit von Herrn Teuber angesprochen, ist aber natürlich genauso wichtig. Stichwort Inklusion. Auch da haben wir uns viel vorgenommen. Da müssen wir uns auch viel vornehmen, vor dem Hintergrund auch den europäischen Herausforderungen oder Anforderungen oder auch, was wir da selber leisten wollen. Und auch hierzu äußert sich der Bericht. Zitat, das Schwerpunktthema des diesjährigen Kita-Berichts ist die Umsetzung von Inklusion. Erstmalig liegen Erkenntnisse zu der Umsetzung von Inklusion in Kita-Tagesstätten vor. Kinder mit Behinderung sind die besonders Leidtragenden in dieser Situation, betont Juliane Meinhold. Fehlende personelle Ausstattung und lange Verfahren verhindern, dass Kinder rechtzeitig die notwendige Unterstützung erhalten. Viele Fachkräfte und Eltern fühlen sich alleine gelassen. Mal ein Schlaglicht auf das gesamte Themenfeld Kita, und die Jüngsten sind mit ja die wichtigsten in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es so bedrohlich, finde ich, dass wir in den letzten Jahren eher konstatieren müssen, dass es schlechter wird, dass es bundesweit schlechter wird und dass auch Rheinland-Pfalz, ich will die Bemühungen anerkennen, in dieser Gesamtsituation auch unter Druck steht, das alles geregelt zu bekommen. Und vor dem Hintergrund kann man nur auch den Appell nochmal hier im Parlament an uns Verantwortliche richten. Wir müssen dem hohe Aufmerksamkeit geben und ich glaube, wir müssen noch mehr machen, wie sowieso schon gemacht wird, weil die Zahlen hier eine eindeutige Sprache sprechen und weil wir es unseren Jüngsten auch schuldig sind.
Für die Landesregierung erteile ich Staatssekretärin Bettina Brück das Wort.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, es kommt nicht von ungefähr, dass Studien immer wieder feststellen, dass Rheinland-Pfalz das Land der größten Chancengleichheit und der geringsten Chancenungleichheit in der Bildung ist. Und genau das ist schlicht und ergreifend das Ziel, das die Bildungspolitik in unserem Bundesland schon sehr lange in unser Navi eingegeben hat. Und dafür beschreiten wir immer wieder neue Wege, die wir dann zu den Autobahnen der Bildungsgerechtigkeit ausbauen, auf denen uns nach anfänglichen Diskussionen wie diesen hier über kurz oder lang alle anderen Bundesländer folgen. Das war so, als wir als Erste die Beitragsfreien in der Kita gemacht haben. Das war so, als wir als Erste das landeseigene Ausbauprogramm für die Ganztagsschule auf den Weg gebracht haben. Und das ist jetzt wieder so mit unserem Sozialraumbudget in den Kitas. Wir sind damit auf einem völlig neuen Weg zum Ziel mehr Bildungsgerechtigkeit eingebogen. Wir können nach einigen Kilometern sagen, das ist die richtige Route. Ich bin sicher, es wird nicht lange dauern, bis im Rückspiegel andere auftauchen. Als wir das Sozialraumbudget in unserem Kita-Gesetz verankert haben, haben wir für die Kita-Träger ein Instrument geschaffen, mit dem sie ganz gezielt in den Kitas vor Ort den Herausforderungen begegnen können, die in den einzelnen Nachbarschaften der Bildungsgerechtigkeit im Wege stehen. Und dafür können Sie jetzt zusätzliches Personal mit zusätzlichen Qualifikationen einsetzen. Und obwohl das neue Kita-Gesetz noch nicht lange gilt, obwohl die Umstellung Zeit braucht und in einer Zeit erfolgt, in der es ja Fachkräftemangel gibt, aber wir schon 1600 zusätzliche Stellen geschaffen haben, sehen wir, dass das Sozialraumbudget an vielen Stellen schon jetzt einen großen Unterschied macht. Ein Unterschied für mehr Gerechtigkeit und gleiche Chancen. Und es ist enorm, was die Verantwortungsgemeinschaft für Kitas, vor allem die Jugendämter, dafür geleistet haben. Und dafür darf ich an aller Stelle als erstes ganz herzlich Danke sagen und natürlich alle mit einschließen, die es umsetzen, bei den Trägern, in den Kitas, in der Politik, in der Wissenschaft und überall. Und die Zahlen zeigen es, es wurde schon erwähnt, mehr als die Hälfte der Kitas profitieren schon heute davon. Und jede einzelne von Ihnen, jede einzelne Stelle, die zusätzlich im Sozialraumbudget geschaffen ist, trägt zu mehr Chancengleichheit bei. Und weil der Paritätische Gesamtverband schon erwähnt worden ist, er zeigt das auch mit bundesweiter Anerkennung, weil er sagt ganz klar in diesem Bericht, der schon zitiert wurde, dass Rheinland-Pfalz das Land ist, das die meisten Mittel zur Überwindung struktureller Benachteiligung einsetzt. Und Gleiches gilt in bundesweiter Anerkennung und dafür Musterland als Kita-Sozialarbeit sein zu können, davon, dass unser Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung, IBEB, von allen Bundesländern bundesweit angefragt wird, was die Expertise zum Sozialraumbudget anbelangt. Und meine Damen und Herren, wir weiten das Sozialraumbudget ja stetig aus. Es wurde gesagt, es ist ein mitwachsendes Budget, nicht nur in den Prozentanzahlen von stetig 2,5% wachsen, sondern es ergänzt die aufwachsenden Grundpersonalisierungen ganz immens. Blicken wir darauf, wofür die Träger dieses Geld verwenden, dann sehen wir, dass die Kita-Sozialarbeit den höchsten Anteil im Sozialraumbudget hat. Und das ist auch gut so, weil hier erfahren Erzieherinnen und Erzieher ganz konkret zusätzliche Entlastung. Und es ist eine wichtige Arbeit zur Unterstützung der Eltern und gerade auch in der Frage der Unterstützung der Kinder, weil herausforderndes Verhalten auch in der Kita immer stärker wird. Und deshalb ist es eine Entlastung, ganz besonders für das ganze Team, für die Eltern und die Kinder insgesamt. Und Kita-Sozialarbeit bietet nicht zuletzt auch die Möglichkeit, niederschwellig Menschen miteinander zu vernetzen und Zusammenarbeit zwischen Kita und Elternhaus zu stärken. Und deswegen ist es so eine wirklich unersetzliche Aufgabe, die wir dort geschaffen haben. Und deswegen zeigt sich auch deutlich, dass wir hier in einen Paradigmenwechsel eingestiegen sind, zu mehr Chancengleichheit und zu mehr sozialer Gerechtigkeit in der Kita, um Eltern auch von ganz normalen Dingen wie zum Beispiel dem Ausfüllen von Anträgen oder Familienberatungsstellen zu finden, zu entlasten. Und wir werden alle diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, selbstverständlich in die geplante Evaluation einfließen lassen. Das gilt auch für das betriebserlaubnisrelevante Personal. Und deswegen bin ich ganz intensiv davon überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, auf dem richtigen Weg zu mehr Chancengleichheit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass uns viele Bundesländer auf diesem Weg folgen werden. Vielen Dank.
Zu einer Kurzintervention erteile ich dem fraktionslosen Abgeordneten Michael Frisch das Wort. 2 Minuten.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Frau Staatssekretärin, um Ihr schönes Bild mit den Autos und dem Straßenverkehr aufzugreifen, müsste man sagen, dass Sie sich eine besondere Luxusausstattung eines Fahrzeuges genehmigen, obwohl die Grundausstattung nicht ausreichend ist. Das ist doch genau das Problem. Es hat niemand was dagegen, dass man Geld in ein Sozialraumbudget investiert, um hier besondere Bedarfe abzudecken. Aber die Kritik, die ja auch hier von Teilen des Hauses kam, ist doch vollkommen berechtigt, wenn man darauf verweist, dass es eben an der Grundpersonalisierung und an der Grundausstattung in unseren Kitas fehlt. Und da muss nachgebessert werden. Kein Mensch legt sich in einem Auto Ledersitze zu, wenn gleichzeitig die Bremsen nicht richtig funktionieren oder der Motor nicht ausreichend stark ist, um die Aufgaben des Fahrzeugs zu bewältigen. Und ein zweiter Punkt. Sie haben gesagt, die Herausforderungen werden immer größer. Das ist richtig. Aber da haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch darauf hingewiesen, dass man mal darüber nachdenken könnte, warum das so ist. Warum werden Kinder immer mehr schwierig? Warum brauchen sie immer mehr Unterstützung von Sozialarbeitern, von Psychologen? Natürlich hat das Ursachen in den Familien. Und man kann über Sozialraumbudgets natürlich versuchen, die Probleme zu lindern, aber man muss auch darüber nachdenken, wo die Probleme herkommen und sie dann an der Wurzel packen. Und deshalb mein entschiedenes Plädoyer an dieser Stelle, neben dem, was Sie hier mit sehr viel finanziellen Aufwand machen, auch die Familien zu stärken. Sorgen wir dafür, dass die Probleme dadurch kleiner werden, dass Kinder in den Familien gestärkt werden, dass sie zu eigenständigen Persönlichkeiten heranreifen, dann brauchen wir auch weniger Geld für Reparaturkosten in unsere Fahrzeuge aufwenden. Dankeschön.
Erwiderung ist gewünscht. Ich erteile Staatssekretärin Bettina Brück das Wort.
Herr Abgeordneter Frisch, ich glaube, 1600 zusätzlich geschaffene Stellen sprechen eine klare Sprache. Und die sind nicht im Sozialraumbudget zusätzlich geschaffen worden, sondern in der Grundpersonalisierung. Und dafür, das müssen wir uns mal ganz klar sagen. Und in vielen, vielen Kitas gibt es heute mehr Personal, als es noch früher der Fall gewesen ist. Und es ist nicht immer einfach, diese Stellen auch zu besetzen, gar keine Frage. Dafür haben wir Maßnahmen ergriffen in der Ausbildung. Wir haben so viele Auszubildende in unseren Fachschulen wie nie. Wir haben 1500 zusätzliche Stellen schon weiter besetzt oder 1500 zusätzliche Menschen im System in den letzten Jahren. Und die Fachkräftekampagne wirkt und wir werden uns da weiter anstrengen. Aber was ich nicht gelten lasse, ist, dass Sie sagen, wir haben in der Kita einen Reparaturbetrieb. Also das ist frühkindliche Bildung. Wir haben einen vollkommen anderen Blick auf das System, von dem Sie gerade gesprochen haben. Wir sprechen von einem System der frühkindlichen Bildung und nicht von einem System der bloßen Betreuung. Und darum geht es uns und deswegen unternehmen wir alle diese Anstrengungen, um den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten und nicht auf irgendwas zu reagieren, wofür es dann zu spät ist. Das ist unser Ziel und deshalb strengen wir uns an im Bereich der Bildungsgerechtigkeit, im Bereich der Chancengleichheit und ich denke, da muss man noch mal grundlegend über andere Dinge sprechen, von denen Sie ein vollkommen anderes Familienbild haben, als das bei uns der Fall ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Ende der Debatte zu Punkt 19. Die Aussprache zur Großen Anfrage hat sich mit der Besprechung entsprechend erledigt. Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 20. Das ist ein Antrag der Fraktion der CDU, periodischer Sicherheitsbericht für Rheinland-Pfalz als Grundlage wirksamer Konzepte zur Kriminalitätsvorbeugung und Bekämpfung. Drucksache 19/1897/23. Dazu liegt ein Alternativantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP vor. Drucksache 19/1897/67. Rheinland-Pfalz auf Spitzenplatz bei innere Sicherheit, auch dank starker Kriminalitätsbekämpfung. Wir haben eine Grundredezeit von 5 Minuten. Die CDU hat zusätzlich 3 Minuten. Und zur Begründung erteile ich der antragstellenden Fraktion, dem Abgeordnetenkollegen Dirk Herber, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst einmal darf ich den Kollegen der regierungstragenden Parteien herzlich danken für das große Lob, was Sie uns ausgesprochen haben heute Morgen. Nichts anderes als ein Lob ist es, wenn Sie noch mal schnell sich genötigt sehen, einen Änderungsantrag zu unserem gut durchdachten Antrag rauszuhauen. So groß die Freude über das Lob auch ist, so schnell ist sie der Enttäuschung über Ihren Antrag gewichen. Der Landtag soll feststellend und begrüßend in die Lobhudelei über das, was alles im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung von dieser tollen Landesregierung geleistet wird, einstimmen. Aber am Ende schaffen Sie es lediglich, Prüfaufträge zu formulieren und die an die Landesregierung zu adressieren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist zu wenig. Es ist nämlich Zeit zu handeln und nicht in Prüflethargie zu verfallen. Aber ich zeige Ihnen auch gerne, warum Sie sorglos unserem Antrag zustimmen können. Sicherheit bestimmt Lebensqualität und sie ist die Voraussetzung für Freiheit. Deutschland ist, und das Gott sei Dank, eines der sichersten Länder der Welt. Aber in der polizeilichen Kriminalstatistik für Rheinland-Pfalz für das Jahr 2023 erfassten rund 256.000 Straftaten, die zeigen eine Kriminalitätsbelastung auf einem zu hohen und definitiv nicht tolerable Niveau. Was läuft also schief? Ziel des Staates muss es ja immer sein, Kriminalität besser zu bekämpfen und weiter zurückzudrängen, zumal es sich nicht um ein statisches Gebilde handelt. Kriminalität verändert sich, entwickelt neue Strategien und Formen, auf die der Staat zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger angepasst reagieren muss. Tut er das nicht, entwickelt sich eine gefährliche Eigendynamik, die Kriminalitätsphänomene immer schwerer bekämpft und beherrschbar macht. Notwendig ist also eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die aktuell noch nicht zufriedenstellend gegeben ist. Denn in der polizeilichen Kriminalstatistik wird eine signifikante Anzahl von Straftaten gar nicht abgebildet. Allein für Rheinland-Pfalz gehen Schätzungen im Hinblick auf die PKS für das Jahr 2023 davon aus, dass ca. 50.000 Straftaten nicht eingeflossen sind. Gründe hierfür liegen zum Beispiel in Täterhandlungen aus dem Ausland, unbekanntem Tatort, Tatorten in der digitalen Welt oder aus den unterschiedlichsten Gründen nicht beanzeigte Straftaten. Es muss also eine Lösung her für das Problem und keine Prüfung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Grundlage dafür schaffen, kriminalpolitische Handlungsbedarfe besser zu erkennen und daraus dann wirksame Konzepte zur Kriminalitätsbekämpfung zu entwickeln. Erforderlich hierfür ist eine tragfähige und in die Breite gehende Bestandsaufnahme der Kriminalitätslage. In einem periodischen Sicherheitsbericht sollen deshalb die Erkenntnisse aus unterschiedlichen amtlichen Datensammlungen, insbesondere aus der PKS, der Strafverfolgungsstatistik und den Justizgeschäftsstatistiken, nicht nur zusammengeführt, sondern auch analysiert und hinsichtlich Kriminalitätsentwicklung und Kriminalitätsausprägung verglichen werden. Zudem sollten sie durch Erkenntnisse aus der Forschung zu dem Anteil der Kriminalität, der aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in der PKS abgebildet ist, sowie durch kriminologische Erklärungsansätze, also durch wissenschaftliche Untersuchungen zu Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität ergänzt werden. Das ermöglicht eine notwendige, interdisziplinäre, multiperspektivische und möglichst objektive Betrachtung der Kriminalitätslage und Entwicklung. Herr Minister, Sie haben im März gesagt, bei der Aufklärung des kriminalistischen Dunkelfelds auf die Wissenschaft und länderübergreifende Zusammenarbeit zu setzen. Laut Innenministerium erstellen unterschiedliche Fachdienststellen in der Polizei bereits verschiedene Lagebilder und Rheinland-Pfalz sei unter anderem auch an der wiederkehrenden Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts unter dem Titel Sicherheit und Kriminalität in Deutschland beteiligt. Das ist richtig und wichtig. Die SKID ist ein wichtiger Baustein für eine evidenzbasierte Sicherheitspolitik in Deutschland. Aber der Bund hatte noch in der Großen Koalition mit einem SPD-Justizministerium die Komplettierung dieser Evidenzbasis über die Sinnhaftigkeit der Erstellung eines periodischen Sicherheitsberichts erkannt und nach den ersten beiden Berichten 2001 und 2006 im November 2021 den dritten vorgestellt. Und im Vorwort unterschreibt Ihre damalige Justizministerin der SPD, dass die Politik eine aktualisierte Bestandsaufnahme der Kriminalitätslage braucht, die über die bloße Analyse der verfügbaren Kriminal- und Justizstatistiken hinausgeht. Und auch Ihr SPD-Kollege im Sächsischen Landtag haben sich 2023 unterstützend geäußert. Der periodische Sicherheitsbericht muss als Instrument für eine gute Sicherheitspolitik künftig gleichberechtigt neben der polizeilichen Kriminalstatistik stehen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie können unserem Antrag ohne Wenn und Aber zustimmen. Die polizeiliche Kriminalstatistik als reine Eingangsstatistik sagt nur bedingt etwas über die Sicherheitslage aus. Der periodische Sicherheitsbericht ergänzt diese Daten jetzt mit weiteren Erkenntnissen. Was wir zukünftig aber auch brauchen, ist eine echte Verlaufsstatistik, die in der Lage ist, den Hergang und das Ergebnis von Strafverfahren als Gesamtverlauf darzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bündnis 90 Grüne, auch Sie können unserem Antrag bedenkenlos zustimmen, denn die letzten beiden erwähnten Passagen sind aus einer Pressemitteilung des innenpolitischen Sprechers der Bündnis 90 Grünen aus dem Sächsischen Landtag, nachdem im Frühjahr 2023 in Sachsen der erste periodische Sicherheitsbericht vorgestellt worden war. Mit diesem Antrag wollen wir also gerne mit Ihnen gemeinsam die Landesregierung auffordern, als Erkenntnisgrundlage für eine evidenzbasierte Kriminalpolitik einen periodischen Sicherheitsbericht aufzulegen, der die Basis für die Erstellung wirksamer Konzepte zur Kriminalitätsvorbeugung und Bekämpfung sowie diesbezüglicher gesetzgeberischer und sicherheitsbehördlicher Maßnahmen bildet. Der Kollege Fernis hat ja in einer DPA-Mitteilung schon so vorgeprescht, dass ich leider den Eindruck hatte, er hat unseren Antrag nicht bis zum Schluss gelesen. Dort werden Sie zitiert, lieber Kollege. Die Idee der CDU, mit einigermaßen überschaubarem Aufwand ein umfassendes Bild zu bekommen, sei illusorisch. Sinnvoll könne das nur sein, wenn man sich auf einige Delikte konzentriere. Das ist wunderbar, lieber Kollege. Lesen Sie den Schlusssatz unseres Antrags. Wir fordern nämlich die Landesregierung dort auf, eine Schwerpunktsetzung festzunehmen und besonders relevante Phänomenbereiche in den Blick zu nehmen. Wenn es bei Ihnen jetzt an der Konkretisierung hängt, können wir uns sehr gerne über die Schwerpunktsetzung noch einmal auseinandersetzen, wie zum Beispiel Gewaltkriminalität unter besonderer Berücksichtigung von Jugendgewalt und das nicht zuletzt an Schulen, Jugendkriminalität, Kriminalität von Nichtdeutschen, Kindesmissbrauch, Wohnungseinbrüche, Cyberkriminalität. Es gibt einige Phänomenbereiche, die es lohnt, eingehend zu beleuchten. Also, lieber Kollege Fernis, liebe FDP, Sie sehen, selbst Sie können unserem Antrag ohne Not zustimmen, weil er Ihnen ja presseverlautbar sinnvoll erscheint. Den Kollegen der Freien Wähler traue ich jetzt mal so viel zu, dass ich keine beispielhafte Aufzählung anderer Kollegen brauche, um Sie zu überzeugen. Und wenn Sie noch einen weiteren Anstoß brauchen, hier gerne noch eine von außerhalb der Politik, Zitat vom März diesen Jahres, um eine verlässliche und evidenzbasierte Einschätzung der Kriminalitätslage und Kriminalitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz darzustellen, fordert die GdP Rheinland-Pfalz einen periodischen Sicherheitsbericht für Rheinland-Pfalz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt allen Parteien, denen ich auch ein gewisses Maß sicherheitspolitischen Verstand zutraue, erwähnt, sodass es Ihnen leicht fallen sollte, unserem Antrag zuzustimmen. Also im Voraus schon mal herzlichen Dank dafür.
Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Klinke.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Herber, mir ging es ehrlich gesagt so, ich habe Ihren Antrag gelesen und dachte, och, ja, dann habe ich reingeguckt und dachte, ach nee. Und das ist der Grund, warum wir einen Alternativantrag gestellt haben. Weil ich finde es total gut, dass wir hier über sicherheitspolitische Fragen diskutieren. Wir haben feststellen müssen, wie die PKS auch durch Sie entkontextualisiert wurde, wie sie gebogen wurde, sodass sie in politischen Narrativ passt. Das haben Sie im letzten Plenum gemacht. Und am Ende haben Sie noch nicht mal sicherheitspolitische Forderungen in der Debatte gestellt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Sie mit der Datengrundlage, die so einen Sicherheitsbericht hat, und der weist eben naturgemäß eine bestimmte Schwierigkeit auf. Und er hat auch keine Vergleichbarkeit, weil die Fragen so sind, wie sie sind, ob Sie da redlicher mit umgehen würden. Aber wir waren uns in einem einig und ich werbe ja auch dafür, dass Sie vielleicht unserem Antrag zustimmen, denn er bietet ein Mehr von dem, was Sie wollen, dass wir die PKS erweitern müssen, um ein besseres Bild zu bekommen. Die PKS leistet durchaus gute Arbeit. Sie leistet das haben Sie auch gesagt, was sie als Eingangsstatistik eben kann und mit ihren Erfassungsmodalitäten. Sie ist aber das einzige Instrument, was wir haben, was Vergleichbarkeit durch vergleichbare Parameter gerade bietet. Sie hat Mängel, die Nichtberücksichtigung bestimmter Straftatenbereiche oder eben die alleinige Betrachtung des Hellfeldes. Und das, was Sie als Lobhudelei bezeichnen, ist schon, dass wir uns alle auf denselben Kenntnisstand bringen. Denn der ist notwendig, wenn wir über Verbesserungen diskutieren wollen. Sie sprachen von der Multiperspektive. Wir schauen in Rheinland-Pfalz multiperspektivisch auf Kriminalität, sogar in institutionalisierter Form. Ich weiß nicht, ob Sie das Zentrum für interdisziplinäre Forensik an der Uni Mainz kennen. Die machen genau das. Die blicken aus verschiedenen Bereichen auf Kriminalität, Kriminologie bis Kulturanthropologie, von Rechtspsychologie bis Strafrecht. Und die haben genau diese Aufgabe, interdisziplinär den Praktikern an einer Schnittstelle weiterzuhelfen. Die beantworten vielleicht auch dann Fragen wie, warum radikalisiert sich jemand? Und das ist der zweite Bereich, den wir betonen mit einer hervorragenden Präventionsprogrammatik. Unsere Kriminalpräventionsprogramme, die sind wichtig, weil auch dort liegen natürlich Erkenntnisse und Daten vor, die wir brauchen, um Kriminalitätsbekämpfung gut angehen zu können. Wir fordern die Handlungsempfehlungen zum Beispiel des Paktes gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, um mal ganz konkret über Opfervertretungen zu sprechen, in die Kriminalitätsbekämpfung aufzunehmen. Das ist die erste Forderung, die wir stellen und die weitergeht als das, was Sie wollen. Wir haben bereits Erhebungen in Rheinland-Pfalz, die die PKS ergänzen. Die bekannteste, vielleicht in diesem Großfeld immer ein bisschen untergehend, aber die bekannteste ist eben die Verkehrsstatistik. Wir haben aber auch den Bericht der Landesregierung zur Verbesserung im Opferschutz. Und es ist vor allem der Bericht über die innere Sicherheit und den Stand der Verbrechensbekämpfung, der nach besonders relevanten Phänomenbereichen wie zum Beispiel eben Cybercrime aufgliedert oder auch nach Altersgruppen oder Herkunft von Tatverdächtigen. Mit Art und Umfang und Aussagekraft bietet er schon die Erkenntnisse, die einem periodischen Sicherheitsbericht faktisch gleichkommen. Und wir beantragen jetzt konkret zu prüfen, wie man bestehende Studien hier sinnvoll einarbeiten kann. Das ist zum Beispiel auch das, was der Kriminologe Professor Thüne fordert. Wir tappen in Rheinland-Pfalz nicht im absoluten Dunkelfeld. Wir sind, Sie haben es genannt, an den wiederkehrenden Dunkelfeldstudien des Bundeskriminalamts und der Länder Sicherheit und Kriminalität in Deutschland beteiligt. Und eine in unserem Antrag formulierte Forderung